Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Unser neues Sendeformat in Corona-Zeiten von 17.35 Uhr bis 19.15 Uhr. Deutschlandfunk, der Abend, weiterhin heute mit Sarah Zerback im Studio. Und mit ganz viel Optimismus in schwieriger Lage, so muss man es wohl ausdrücken. Den gab es zum einen von Deutschlands oberstem Corona-Bekämpfer, von RKI-Chef Lothar Wieler. Der sieht einen positiven Trend, auch wenn es für eine Entwarnung noch zu früh sei. Dazu gleich mehr. Und auch zur Zuversicht des Bundesfinanzministers. Der hätte sich zwar auch gewünscht, dass sich er und die restlichen Finanzminister der EU auf ein gemeinsames Rettungspaket gegen die Wirtschaftskrise einigen können. Das hat zwar nicht geklappt, Olaf Scholz glaubt aber, dass es mit einem Kompromiss bis Ostern noch was werden könnte. In die Debatte um die Aufnahme von minderjährigen Migranten aus Griechenland, aus den Lagern dort, da kommt Bewegung, ein bisschen zumindest, auch darauf schauen wir gleich. Und ab 18.40 Uhr liefert die Sendung Hintergrund eine Chronologie der Pandemie, einen Monat nach den ersten Corona-Todesfällen in Deutschland. Wir beginnen diese Sendehalbe Stunde aber mit dem Blick nach Washington, wo seit wenigen Minuten feststeht, wer im November bei den Präsidentschaftswahlen gegeneinander antritt. Denn Bernie Sanders steigt aus dem US-Wahlkampf. Als einer von zwei Demokraten, die sich in den vergangenen Monaten gegen Dutzende Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt hatten. Damit zieht er wohl auch die Konsequenzen aus seinem riesigen Rückstand auf seinen Rivalen, auf Joe Biden. Jan Bösche, jetzt live für uns in Washington. Jetzt also doch dieser Rückzug. Vor kurzem gab es noch einen Dementi zu genau diesen Gerüchten. Wie überraschend kommt das also jetzt?
Ja, wie Sie richtig sagen, es gab die Gerüchte schon länger, dass es auch innerhalb von Sanders Wahlkampagne Gespräche darüber gibt, wie denn diese Kampagne weitergehen kann, weil einfach in den Abstimmungen Joe Biden so weit vorne lag und Bernie Sanders zwar einerseits sagte, dass er einen geringen Pfad noch sieht, diese Kandidatur zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist aber eigentlich allen klar war, dass dieser Pfad nicht mehr wirklich existiert. Nun hat er sich gerade eben geäußert im Internet gegenüber seinen Anhängern. Er hat gesagt, er könne einfach nicht mehr guten Gewissens im Rennen bleiben und gratuliere darum Joe Biden. Auf der anderen Seite aber möchte er weiter auf den Wahlzetteln bleiben und weiterhin Delegierte sammeln. Das zeigt, dass er seinen Einfluss, den er meint, innerhalb der Demokratischen Partei zu haben, dass er den natürlich beim Parteitag dann auch ausspielen möchte.
Damit hat Bernie Sanders jetzt also den Weg freigemacht für Joe Biden. Heißt es denn auch, dass Biden da jetzt mit voller Unterstützung rechnen kann, aller Demokraten?
Das ist die große Frage, die entscheidende Frage und möglicherweise die Frage, die entscheidet, ob Joe Biden am Ende Donald Trump schlagen kann, ja oder nein. Bernie Sanders hat gerade eben gesagt, er wolle jetzt mit Biden gemeinsam kämpfen, um Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben. Sanders bezeichnete Trump als einen gefährlichen Präsidenten. Aber das ist erst einmal nur die Meinung von oder die Äußerung von Bernie Sanders. Während dieses Livestreams, wo man ihn beobachten konnte, an der Seite konnte man sehen, wie seine Anhänger reagieren. Und da war fast jeder zweite Eintrag war, ich will nicht für Biden stimmen oder Biden nicht für Präsident. Das heißt, man sieht wieder, dass viele von den Sanders-Anhängern sehr Bernie Sanders und seine progressive Politik unterstützen, aber nicht grundsätzlich jeden demokratischen Kandidaten. Das wird also jetzt die Aufgabe sein von Bernie Sanders, aber vor allem natürlich von Joe Biden, diesen demokratischen Wählern Angebote zu machen, damit die ihn nachher unterstützen, um ihm die nötige Mehrheit aus seiner Sicht gegen den Präsidenten zu verschaffen.
Das heißt, es ist also auch noch ein bisschen zu früh, um da Prognosen abzugeben, was das eben für Donald Trump heißt, dieser Schritt.
Für Donald Trump bedeutet das jetzt Klarheit. Wir wissen aber auch, dass Donald Trump und seine Wahlkampfberater in den vergangenen Wochen schon mit Joe Biden geplant haben, auch schon gegen Joe Biden zum Beispiel Wahlwerbung organisiert haben. Donald Trump hat sich auch schon geäußert bei Twitter, da hat er ja mal einen schnellen Finger und hat das Ganze mit Erstaunen beobachtet und hat gesagt, das demokratische Establishment habe jetzt seinen Willen bekommen und er hat den Sanders-Unterstützern angeboten, dass sie doch jetzt zu den Republikanern kommen sollten. Zum Beispiel, weil in Fragen wie freiem Welthandel oder nicht freiem Welthandel die Sanders-Anhänger möglicherweise bei ihm besser aufgehoben seien. Das ist sicherlich vielleicht ein Wunschdenken, weil viele von den Sanders-Anhängern vielleicht nicht Joe Biden wollen, aber Donald Trump wollen sie dann auf gar keinen Fall, weil der doch ihren progressiven Politikinhalten widerspricht. Trotzdem, für Donald Trump bedeutet das jetzt, dass er einen Kandidaten hat, der versucht, jetzt gerade in der Corona-Krise Corona-Krise mit einer ruhigen Hand und seiner Erfahrung zu punkten. Und möglicherweise hat Joe Biden damit ja einen Erfolg, viele Leute für sich zu gewinnen, die gerade das Krisenhandling des Präsidenten sehr kritisch sehen.
Live aus Washington war das unser Korrespondent Jan Böscher. Besten Dank. Und aus Deutschland erreichte uns heute diese Zahl. Mehr als 103.000 Infektionsfälle. Das meldet das RKI heute, das Robert-Koch-Institut, und liefert auch noch eine Schätzung zu einer weiteren wichtigen Messgröße dazu. Fast ein Drittel der Infizierten soll schon wieder gesund sein. Insgesamt gibt die aktuelle Entwicklung nach Ansicht der Experten Anlass zu vorsichtigem Optimismus, auf keinen Fall aber zur Entwarnung. So wiederholt es auch die Bundesregierung mantramäßig und blockt eine Debatte über gelockerte Anti-Corona-Maßnahmen ab. Die lässt sich allerdings nicht stoppen, wie Markus Pindur berichtet.
Frank-Walter Steinmeier hat sich schon zum dritten Mal im Verlauf der Corona-Krise direkt an die Bundesbürger gewandt. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender dankte er den Familien in Deutschland für Mitmenschlichkeit in schweren Zeiten. Der Bundespräsident will aber auch denjenigen Mut zusprechen, die sich derzeit Sorgen um ihre Angehörigen machen.
Die, die uns besonders brauchen, dürfen wir nicht mehr sehen. Die einsame Mutter, den gebrechlichen Vater, die Großeltern. Noch schwerer, wir dürfen sie nicht besuchen im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Das reißt uns das Herz in zwei, und doch gilt gerade hier, halten wir Abstand, um sie zu schützen.
Auch der Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, mahnte, nicht vorschnell wieder in den Normalmodus zurückzuschalten. Es gebe zwar einen positiven Trend, so Wieler im Deutschlandfunk, aber
das ist wirklich eine Momentaufnahme, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch immer mehr Ausbrüche in Krankenhäusern sehen, auch in Altenheimen oder Pflegeheimen. Und dort trifft es dann eine Gruppe von Menschen, die natürlich besonders anfällig sind. Und das sind dann Ausbrüche, die auch die Zahlen natürlich wieder nach oben schnellen lassen. Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen und die gesamte Entwicklung immer wieder neu bewerten.
Aktuell liegt die sogenannte Reproduktionszahl laut Wieler bei 1,3 mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Ziel ist es, den Wert unter 1,0 zu drücken. Dann würde ein Infizierter im Schnitt weniger als einen weiteren Menschen anstecken. Die Bundesregierung will die Folgen der Corona-Pandemie für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abmildern, indem sie in ihrer Qualifizierungsphase mehr Flexibilität bekommen sollen, so Bundesbildungsministerin Karliczek.
Ihre wissenschaftliche Qualifizierung, wie zum Beispiel eine Promotion oder eine Habilitation oder auch die berufliche Weiterentwicklung, sollen sie trotz der pandemiebedingten Beeinträchtigungen des Wissenschaftsbetriebes weiter verfolgen können. Das ist uns wichtig.
Dafür will die Bundesregierung die Fristen für diese höheren wissenschaftlichen Abschlüsse um 6 Monate verlängern. Auch BAföG-Empfänger sollen unterstützt werden. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass Studentinnen, Studenten und Schüler, die sich in Krankenhäusern oder Hilfsdiensten engagieren, den Hinzuverdienst nicht mit ihrem BAföG verrechnen müssen. Unterdessen war heute auch erneut die Bundeswehr großflächig im Anti-Corona-Einsatz. In Sachsen-Anhalt verteilten die Soldaten heute 1 Million Gesichtsmasken. Sie wurden an alle 11 Landkreise und 3 kreisfreie Städte geliefert. Dort geben die Gesundheitsämter die Schutzausrüstung an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie ambulante Pflegeeinrichtungen weiter. Wie die Streitkräftebasis mitteilte, wurden von zivilen Einrichtungen bislang 300 Anträge auf Amtshilfe gestellt. In rund der Hälfte aller Bundesländer beteiligt sich die Bundeswehr mittlerweile aufgrund von Amtshilfeanträgen personell und materiell am Betrieb von Covid-19-Teststationen.
Eine gemeinsame Antwort auf das gemeinsame Problem Corona, auf die schwere Wirtschaftskrise in der EU, die daraus folgen könnte. Daran haben sich die EU-Finanzminister in der vergangenen Nacht versucht und konnten sich erst einmal noch nicht einigen. Sie haben sich die Zähne ausgebissen an den grundlegenden Konfliktlinien, die sich auch in der jetzigen Krise nicht geändert haben, ob sie nun Eurobonds oder Corona-Bonds heißen. Die Suche nach einem Kompromiss wurde auf morgen vertagt. Theo Gers mit den Einzelheiten.
16 ermüdende Stunden in einer Telefonkonferenz. Dazu die Aussicht, wenn sich ein Land noch einen kleinen Stoß gibt, dann können 500 Milliarden Euro gegen den Corona-bedingten Abschwung mobilisiert werden. Beides, weder das strapazierte Sitzfleisch noch die Aussicht auf die vielen Milliarden, konnten den festgefahrenen Streit über das gemeinsame europäische Hilfspaket heute auflösen.
Wir sind sehr weit einig geworden, aber noch nicht ganz,
räumte Finanzminister Olaf Scholz am Vormittag bei einer kurzen Pressekonferenz im Garten des Bundesfinanzministeriums ein. Und peinlich achtete er darauf, die Niederlande nicht namentlich zu nennen als das Land, an dem das europäische Hilfspaket fürs Erste scheiterte. Das Paket kann nur einstimmig verabschiedet werden und diese Einstimmigkeit gab es eben nicht. Griffbereit auf dem Tisch liegen damit immer noch zunächst 200 Milliarden Euro von der Europäischen Investitionsbank EIB. Diese Kredite sollen kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen. Weitere 200 Milliarden Euro kämen über den Euro-Rettungsschirm ESM zusammen. Über ihn soll jeder Euro-Mitgliedstaat bis zu 2% seiner Wirtschaftsleistung als Kredit aufnehmen können. 100 Milliarden Euro schließlich würde die EU-Kommission bereitstellen, um Kurzarbeitergeld in den EU-Staaten zu finanzieren, die dieses Instrument, anders als Deutschland, so nicht kennen und dafür auch keine Mittel haben. Olaf Scholz:
Wenn man alle drei Programme zusammennimmt, dann sind das Ausgaben, die gut 500 Milliarden Euro umfassen. Also schon eine ganz gewaltige Summe, die da miteinander mobilisiert wird.
Und die samt und sonders mit Krediten, sprich neuen Schulden, finanziert würden. Doch um dahin, also zu den 500 Milliarden Euro zu gelangen, müssten die Niederlande zustimmen. Stein des Anstoßes für die Regierung in Den Haag sind aber die Kredite aus dem ESM und dabei auch nur die Kredite, mit denen in ein paar Wochen oder Monaten die Konjunktur wieder angekurbelt werden soll. Hier verlangt Den Haag bestimmte Auflagen, die speziell auf ein Land wie Italien oder Spanien zugeschnitten wären. Mit dieser Forderung aber stehen die Niederländer allein da. In Südeuropa weckt sie böse Erinnerungen an Besuche von Troika und Sparkommissaren wie seinerzeit bei den Hilfen für Griechenland. Und auch Olaf Scholz hat für solche Spar- oder Reformauflagen in der jetzigen Zeit null Verständnis.
Das Thema, um das es geht, ist die Corona-Krise und wie kämpfen wir dagegen. Und das muss auch die Bedingung sein, um die es geht, wenn wir beschreiben, was jetzt zu tun ist. Wenn damit, wie es eben in einem Fall der Fall ist, die Idee verbunden wird, dass das jetzt auch mit ganz grundsätzlichen Debatten über Rentensysteme, Steuersysteme, Arbeitsmärkte verbunden werden soll, dann ist das aus meiner Sicht nicht zielführend.
Heißt übersetzt, Forderungen wie die der Niederlande werden auch von der Bundesregierung nicht unterstützt. Scholz und die anderen EU-Staaten, außer eben den Niederlanden, haben akzeptiert, dass Länder wie Italien allenfalls bereit wären zu unterschreiben, dass das Geld zum Kampf gegen die Corona-Pandemie genutzt wird und dass die Kreditnehmer künftig ordentlich haushalten, was immer darunter zu verstehen ist. Das würde dem Finanzminister in der gegenwärtigen Lage reichen.
Uns ging es darum, dass das nicht damit verbunden ist, dass dann, so wie vor 10 Jahren, Kommissare kommen oder eine Troika in die Länder einreist und irgendwelche Programme entwickelt für die weitere Zukunft.
Scholz hofft deshalb auf Einsicht. Der Finanzminister Sübelinisch:
Vorteil des menschlichen Gesprächs ist, dass es durch lange Fortführung zu Ergebnissen führt.
Heißt übersetzt, bis morgen, wenn die Verhandlungen fortgesetzt werden, wird die niederländische Regierung intensiv bearbeitet, doch noch einzulenken.
Einstimmigkeit ist erforderlich. Ich hoffe aber, dass wir noch vor Ostern die entsprechenden Erleuchtungen haben werden und es auch miteinander hinbekommen.
Nicht nur in Berlin, auch in Brüssel gab es viel Enttäuschung darüber, dass sich die Eurogruppe noch nicht einigen konnte. Ähnliche Stimmungslage also. Paul Vorreiter über eine EU, die bei der Frage um Corona-Hilfspakete tief gespalten ist.
Enttäuschung und Zuversicht machen sich in der EU breit nach der vorerst ergebnislosen Finanzminister-Videokonferenz. Zunächst Enttäuschung, dass die Bundesregierung nicht über ihren Schatten gesprungen ist und sich beim Thema Corona-Bonds bewegt hat, wie von Sven Giegold, dem grünen Finanzexperten im Europaparlament, zu hören ist.
Die ewigen Querelen schaden dem Ruf Europas, gerade in Südeuropa. Und das liegt leider auch an der Verweigerungshaltung der deutschen Bundesregierung. Die Maßnahmen, die sie zustimmen wollten, sind lediglich 4% des Bruttoinlandsprodukts Europas. Das ist zu wenig.
Die drei Pakete, mit denen gut 500 Milliarden Euro mobilisiert werden sollen, reichten also nicht aus, um die EU wieder fit zu machen. Darunter fallen die vorgesehenen Kreditlinien von europäischem Stabilitätsmechanismus, die Kredite von Europäischer Investitionsbank an Unternehmen und die von der EU-Kommission mobilisierten Gelder zur Auszahlung von Kurzarbeitergeld. Markus Ferber, CSU-Wirtschaftsexperte im Europaparlament, hält diese Vorschläge dagegen für solide.
Es liegt ein vernünftiges Paket auf dem Tisch, das schnell helfen kann, das günstig Geld für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Verfügung stellt und das die richtigen Probleme adressiert, die jetzt zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft getroffen werden müssen. Jetzt über alles Weitere für den Wiederaufbau zu streiten, ist nicht zielführend.
Der größte Streitpunkt, den die Finanzminister morgen ausräumen müssen, ist der, wie locker das Geld beim europäischen Stabilitätsmechanismus sitzen wird, beziehungsweise welche Bedingungen daran geknüpft sein sollen. In dieser Frage nehmen die Niederlande eine Extremposition ein, fordern für das jeweilige Land zugeschnittene spezielle Auflagen.
Ja, ich hoffe natürlich sehr, vanwege alles, was da auf dem Spiel steht.
Ich hoffe doch sehr, dass wir letztlich eine Lösung finden, die eine Kombination aus Solidarität und dem ist, was vernünftig ist, sagte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra. Unterdessen macht Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire Druck, damit morgen die Einigung steht.
Notre responsabilité collective désormais, c'est d'aboutir à un accord dans les 24 heures.
Unsere kollektive Verantwortung bestehe jetzt darin, innerhalb von 24 Stunden eine Einigung zu erzielen. Ein Scheitern, so der französische Politiker, sei undenkbar.
Einen Rettungsschirm, um durch die Corona-Krise zu kommen. Den bräuchten auch die Schwellen- und Entwicklungsländer, die von den Härten der Pandemie besonders betroffen sind. Das fordert die Welthungerhilfe für eben diese Regionen, in denen es am nötigsten fehlt. An Nahrung, Wasser, Medikamenten. Welche Hilfen da jetzt genau nötig sind und möglich sind, darüber haben die Entwicklungsminister der EU-Staaten am Nachmittag beraten und ihre Sorgen geäußert, wie Frank Capellan berichtet.
Der Entwicklungsminister warnt, der unkontrollierte Ausbruch der Epidemie auf dem afrikanischen Kontinent könnte zu Hunger und Bürgerkrieg führen, zum Kollaps ganzer Staaten. Ich mag mir nicht vorstellen, was dann passiert. Das könnte unglaubliche Flüchtlingsströme auslösen, fürchtet Gerd Müller. Einen Weltkrisenstab fordert der CSU-Minister, es sei gut, dass die Europäische Union zur Stabilisierung Afrikas nun beitragen wolle. Es geht hier um ein klares Signal, betont Müller in einer telefonischen Pressekonferenz.
Auch wir Europäer sind präsent in Afrika. Wir lassen euch nicht allein.
Deutschland selbst werde mit seinem Entwicklungsetat einen weiteren Schritt tun. 1 Milliarde Euro soll umgeschichtet werden. Projekte werden verschoben, um eine Soforthilfe im Corona-Kampf bereitstellen zu können. Darüber hinaus müssen internationale Kreditprogramme für Nordafrika, Nahost und den Libanon aufgelegt werden. Der Internationale Währungsfonds schätzt den weltweiten Kreditbedarf auf 2 Billionen Euro. Derzeit stünden etwa 900 Millionen Euro zur Verfügung. Die EU-Kommission hat erst einmal Direkthilfen in Aussicht gestellt. 15 Milliarden Euro sollen bereitgestellt werden, um weltweit den Partnerländern der Union bei der Bewältigung der Corona-Krise zu helfen. Das liegt in unserem ureigenen Interesse, unterstreicht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Afrika und unsere Nachbarschaft könnten in wenigen Wochen vor den gleichen enormen Herausforderungen stehen wie wir in Europa heute. Sie brauchen unsere Hilfe, um die Ausbreitung des Virus wirksam einzudämmen, so wie wir in dieser Krise Hilfe brauchten.
Der Entwicklungsminister ist mit der Ankündigung seiner früheren Kabinettskollegin nur bedingt zufrieden. Müller fordert frisches Geld. Nach den heutigen Gesprächen mit seinen EU-Kollegen aber hat er den Eindruck erhalten, dass es vor allem um eine Umverteilung geht.
Innerhalb bestehender Programme, das wird nicht ausreichen. Ich will konkrete Maßnahmen bei den Menschen und nicht Zahlenspielereien von einem Haushaltstitel auf den anderen umzubuchen.
Ursula von der Leyen setzt neben den EU-Gemeinschaftsmitteln auf weitere Zusagen einzelner EU-Staaten. Es komme nun erst einmal darauf an, dass schnell Geld in die Entwicklungsländer fließe.
Die Unterstützung aus Europa wird dazu beitragen, die Gesundheitssektoren zu stärken. Und es hilft, Menschen vor Ort in Arbeit zu halten und die Volkswirtschaften zu stützen.
Da muss noch viel mehr kommen. Davon ist CSU-Entwicklungsminister Müller überzeugt. Immerhin Sieht er im Vorstoß der Europäischen Union auch ein Zeichen in Richtung China, das traditionell in Afrika unterwegs ist und mit milliardenschweren Krediten lockt?
Wenn jeder Mitgliedstaat, ich rechne jetzt mal Großbritannien mit dazu, den nationalen Ansatz, den wir im Rahmen dieser Pandemie in Afrika leisten, zusammenzählen, dann kommen wir auf einen höheren Ansatz wie die Chinesen. Aber nachdem wir Europäer, jeder zersplittet sein eigenes Süppchen macht, fällt es nicht so auf.
Die Grünen drängen auf eine deutliche Aufstockung der Entwicklungshilfe in Deutschland. Mindestens 2 Milliarden Euro zusätzlich werden gebraucht, betonen die Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt in einem Positionspapier.
18.30 Uhr ist es geworden, Deutschlandfunk, der Abend. Auch das Bundeskabinett hat heute einmal mehr beraten, wie die finanziellen Härten abgefedert werden können, die durch Corona entstehen. Zum Beispiel, wenn Theaterabos, Fitnessstudio-Verträge und die Fußballdauerkarte ungenutzt bleiben müssen. Da hätten viele Bürger gerne ihr Geld zurück. Vielleicht auch, weil sie selbst gerade nicht gut bei Kasse sind. Doch erstmal soll es nur Gutscheine geben, hat die Bundesregierung heute entschieden, weil auch viele Unternehmen um ihre Existenz kämpfen würden. Johannes Kuhn.
Konkret geht es um Karten für Veranstaltungen, die vor dem 8. März gekauft wurden. Der Begriff Veranstaltungen ist dabei weit gefasst. Er schließt Kulturevents wie Konzerte und Sportveranstaltungen wie Bundesligaspiele ein. Die Regel gilt aber auch bei Karten für Freizeitparks, Dauerkarten in Museen oder Jahreskarten für Schwimmbäder oder Fitnessstudios. Veranstalter können demnach den bezahlten Preis vorläufig als Gutschein erstatten. Erst wenn dieser Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird, erhalten Kunden das Geld zurück. Hintergrund ist die angespannte Lage im Veranstaltungsgewerbe. Jens Micho, Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft, begrüßt die Regelung.
Wenn jetzt also 100% der Menschen, die eine Karte für das Konzert gekauft haben, kämen und das Geld zurückhaben wollten, würde das wahrscheinlich auch sehr schnell zum wirtschaftlichen Kollaps führen. Daher ist es einfach so, dass diese Regelung dazu führt, dass eben der Verbraucher nicht darauf angewiesen ist, irgendwann 0,01% von irgendeiner nicht vorhandenen Quote, also von einer Insolvenzmasse zu bekommen, sondern dass der Wert, den er gezahlt hat, ihm erhalten bleibt.
Bis Ende Mai rechnet die Branche mit 80.000 abgesagten Veranstaltungen. Dass nun allerdings die Verbraucher quasi mit Darlehen einspringen müssen, hält Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, für falsch.
Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Veranstaltungsticket gekauft. Sie wollen ein Fitnessstudio besuchen, sie wollen vielleicht ein Theater, eine Sportveranstaltung besuchen und sie haben sich nicht entschieden, hier einen Gutschein zu kaufen. Ihnen wird damit die Wahl genommen, wenn Sie das Geld vielleicht selber gerade dringend brauchen, dieses unproblematisch zurückzubekommen, weil die sogenannte Härtefallregelung extrem eng und gleichzeitig noch sehr unbestimmt gefasst ist.
Die vorgesehene Härtefallregelung soll greifen, wenn Ticketkäufer eine soziale Notlage geltend machen.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Sie sind ohne ihre Eltern in griechischen Flüchtlingslagern, jünger als 14 Jahre alt und teilweise schwer erkrankt. Diese Kinder dort rauszuholen, dazu haben sich insgesamt 8 EU-Länder schon vor einem Monat bereit erklärt. Deutschland will ca. 1.000 bis 1.500 Kinder holen und hier betreuen. Dann kam Corona. Für einige Länder ein Grund, das Ganze zu verschieben. Wohl wissentlich, dass sich die Lage der Migrantenkinder durch die Pandemie ja auch verschärft. Jetzt bewegt sich was. Deutschland fliegt in der kommenden Woche zunächst einmal 50 Kinder ein. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Gudula Geuter berichtet.
50 besonders schutzbedürftige Kinder sollen aus den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland kommen, voraussichtlich in der kommenden Woche. Wie für viele Einreisende gilt auch für sie die 2-wöchige Quarantänepflicht.
Der niedersächsische Innenminister hat sich bereit erklärt, dass diese Quarantänezeit zentral in Niedersachsen stattfinden kann. Und im Anschluss daran erfolgt wie üblich eine Verteilung in die Bundesländer.
Erläutert der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Es ist das vorläufige Ergebnis eines monatelangen Abstimmungsprozesses innerhalb der Verantwortlichen in Deutschland und mit anderen europäischen Staaten. Als zähes Ringen beschreibt es die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Vogt.
Hintergrund war, dass tatsächlich die Unionsseite vor allem immer gesagt hat, wir dürfen nicht vorangehen. Und wir haben auch gesagt, wir sehen ein, dass wenn wir das Thema auf Dauer in der Lösung zuführen wollen, müssen wir mehr europäische Partner an Bord bekommen.
An sich hatten sich schließlich 10 EU-Staaten zusammengefunden, um insgesamt 1.600 unbegleitete Minderjährige und besonders Verletzliche unter den unter 14-Jährigen aufzunehmen. Luxemburg war war schon mit der Erklärung vorangegangen, 12 Kinder aufzunehmen. Nur, sagt Außenminister Heiko Maas im Sender NTV.
Wir sind ja die Einzigen, die übrig geblieben sind, zusammen mit den Luxemburgern, die in diesen Zeiten überhaupt noch bereit sind, Kinder aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen.
Keiner der anderen habe die Bereitschaft generell zurückgezogen. Sie hätten aber deutlich gemacht, dass sie sich mit Blick auf die Corona-bedingten Belastungen derzeit nicht in der Lage sehen. Und so fanden sich Bundesregierung und Regierungskoalition schließlich doch zum ersten Schritt bereit. Es gebe, sagt der Ministeriumssprecher,
allerdings die klare Erwartungshaltung, dass alle anderen EU-Staaten, die sich bereit erklärt haben, ihre Zusagen auch einlösen werden.
Dass es in diesem ersten Schritt nur 50 Kinder sind, die kommen sollen, soll dabei nicht an Deutschland liegen. Das hatte strenge Bedingungen genannt. Aufgenommen werden sollten 350 bis 500 Kinder unter 14 Jahren, die unbegleitet oder schwer krank seien, überwiegend Mädchen. Die Auswahl in den Lagern führen europäische und UN-Flüchtlingsorganisationen zusammen mit Nichtregierungsorganisationen durch. Die Entscheidung fällen die griechischen Behörden. Neben den Kindern, die nach Luxemburg kommen sollen, seien schlicht nur diese 50 reisefertig, so formulierte es Ute Vogt. Das Echo auf die Entscheidung ist gemischt. Die Kinderhilfsorganisation UNICEF begrüßte sie zwar, forderte aber gleichzeitig, dabei dürfe es nicht bleiben und mahnte eine dauerhafte Lösung an. Pro Asyl forderte eine Evakuierung der Flüchtlingslager, denn Corona verzögert nicht nur die Aufnahme. Die hygienischen Bedingungen machen die Hotspots auch zu potenziell hochgefährlichen Orten, ohne Platz für Abstand und mit oft schwierigen Wasserversorgung. Auch die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth mahnte:
Auf den griechischen Inseln sind 40.000 Menschen gestrandet. Die Lage war schon vor Corona dramatisch. Dieses Land ist damit überfordert und die Europäische Union hat die verdammte Verantwortung, endlich aufnahmebereit zu sein und zu verteilen.
Unterdessen führt die Corona-Pandemie auch zu weiteren schwerwiegenden Folgen für Flüchtlinge und Migranten. Italien und Malta wollen Menschen nicht aufnehmen, die das deutsche Rettungsschiff CI vor der libyschen Küste an Bord genommen hat.
Nach unserer Kenntnis um die 150 Personen befinden sich auf dem Schiff. Und die Bundesregierung ist im Moment in Gesprächen mit allen Beteiligten, um hier eine Lösung zu finden.
Die italienische Regierung habe frühzeitig gewarnt, so der Ministeriumssprecher Alter, es müsse über jeden Einzelfall verhandelt werden.
Die rechtskonservative Regierung in Warschau baut seit einigen Jahren schon das Justizsystem um und steht dafür in der Kritik. Jetzt wollte der polnische Staat mit einem neuen Gesetz unliebsame Richter disziplinieren. Doch das hat das oberste EU-Gericht, der EuGH, heute gestoppt. Florian Kellermann mit Reaktionen aus Warschau.
Die Gegner der polnischen Justizreform wollen nun, dass die polnische Regierung den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs unverzüglich umsetzt. Die neue Disziplinarkammer dürfe die laufenden Verfahren vorerst nicht weiter betreiben, erklärte Christian Markiewicz von der Richtervereinigung Justitia. Wenn die polnische Regierung das Urteil ignoriert, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sich Polen rechtlich aus der Europäischen Union verabschiedet. Polen würde seine Teilnahme am Rechtssystem der EU aufkündigen. Dabei sehen wir doch gerade jetzt, in der Zeit des Coronavirus, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten und zusammenzustehen. Die polnische Regierung äußert sich bisher nicht zum weiteren Vorgehen. Aus dem Justizministerium heißt es, dort würden gerade verschiedene Alternativen geprüft. Vize-Justizminister Sebastian Kaleta machte indes gegenüber dem öffentlichen polnischen Radio deutlich, dass er den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs für einen Skandal hält. Das ist ein bisher einzigartiger Angriff auf die polnische Souveränität. Kein Organ der EU hat das Recht, ein Verfassungsorgan eines Mitgliedstaats zu bewerten. Das darf in Bezug auf Polen nur das polnische Verfassungsgericht. Die neue Disziplinarkammer ist ein Herzstück der umstrittenen Justizreform. Sie besteht aus Richtern, die ihre Karriere der PiS-Regierung verdanken. Unter ihnen sind auch viele ehemalige Staatsanwälte. Das Justizministerium hat erheblichen Einfluss auf die Arbeit der Kammer. Diese solle also vor allem dazu dienen, PiS-kritische Richter zu drangsalieren, sagen Gegner der Reform. Vor der Kammer ist auch schon eine ganze Reihe von Verfahren gegen Richter anhängig, die als Kritiker der PiS bekannt sind. Dazu gehören insbesondere Juristen, die sich gegen andere Teile der Justizreform ausgesprochen haben, die zum Beispiel in den vergangenen Jahren neu berufene Kollegen nicht als Richter anerkennen. Einer der PiS-kritischen Richter ist Waldemar Żurek aus Krakau. Gegen ihn laufen derzeit 3 Disziplinarverfahren.
Ich freue mich über die Entscheidung des EuGH, aber ich fürchte, die Regierung arbeitet schon an einem Trick, wie sie das Urteil umgehen kann.
Ich fürchte, sie wird die Disziplinarkammer einfach umbenennen und umstrukturieren. Das heißt, sie am obersten Gerichtshof einfach der Strafkammer zuordnen. Kurz gesagt, sie wird Augenwischerei betreiben. Die PiS-Gegner fordern deshalb, dass es der Europäische Gerichtshof nicht bei der einstweiligen Verfügung belässt, sondern dass er möglichst rasch zu einem Urteil über die Disziplinarkammer kommt und auch über andere Teile der Justizreform.
Florian Kellermann berichtete. Und bevor ich mich hier am Mikrofon verabschiede, möchte ich Ihnen noch unseren Politik-Podcast ans Herz legen. Da diskutieren die Kolleginnen aus unserem Hauptstadtstudio heute darüber, ob die Opposition in der Corona-Krise steckt. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Sarah Zerback und sage Danke fürs Hören.